ARD.
Alle Liturgien waren ja in Latein. Man hat überhaupt nichts verstanden, wenn man nicht Latein konnte. Aber die Frauen haben sehr wohl Latein gelernt. Und sie waren dann die Ersten, die die Bibel Jahrhunderte vor Luther in die Volkssprachen übersetzt haben. Und mit anderen in den Volkssprachen gebetet haben. Insbesondere mit Kranken oder Sterbenden oder Trauernden.
Ich war Krankenschwester in Ulm. Und habe gewusst, ich muss dort ausziehen, wenn ich aufhöre zu arbeiten. Und da habe ich immer gedacht, meine Güte, wo ziehe ich denn hin? Und dann hat der Bekannte zu mir gesagt, du, das wäre doch was für dich, hier gibt es ein Beginenhaus.
Wir sind schon nochmal was ganz Besonderes, weil bei uns eben diese Häuser den Frauen gewissermaßen selbst gehören, aber nicht im Sinne von Privateigentum.
Beginen. Frauengemeinschaften damals und heute. Eine Sendung von Fides Shop.
Ich hatte das ganz vergessen.
Ja, du bist völlig pünktlich. Du bist ganz pünktlich. Alles in Ordnung. Dann also herzlich willkommen hier in diesem Gemeinschaftsraum vom Beginenhaus Mauerstraße.
Ingrid Gerz sitzt an der Kopfseite von einem großen alten Holztisch für 8 Personen. Links und rechts neben ihr sitzen Renate Hettler und Magdalene Braun. Die Frauen trinken Kaffee, Tee und essen Kekse.
Die sind nicht knusprig, die sind eher weich. Aber sie schmecken gut.
Wir sind 7 Frauen und jeder hat eine eigenständige Wohnung. Und dieser Gemeinschaftsraum, den teilen wir uns. Das ist ungefähr eine Art Wohnstube. Und da treffen wir uns dann jede Woche zum Schurfix einmal.
Erzählt die ehemalige Erzieherin und Krankenschwester Magdalene Braun. Und dass der Schurfix obligatorisch sei. Denn dabei werden alle wichtigen Entscheidungen zum Haus und Zusammenleben getroffen. Die Frauen, die hier zusammenleben, besitzen das Haus gemeinsam mit der Beginenstiftung. Vor allem in der Anfangsphase gab es viel zu besprechen. Vor über 10 Jahren sind sie in den Altbau eingezogen.
Durch die riesengroßen Fenster scheint die Sonne rein, volle Sonne im Sommer, fast zu viel. Und die Leute sagen immer, sie kommen gerne her. Dieser Raum verströmt so viel Licht.
Der Gemeinschaftsraum strahlt nicht nur wegen seiner Helligkeit und dem Holzparkettboden eine schöne Atmosphäre aus. Auch die vielen alten Möbel und teils selbstgemalten Bilder an der Wand, ein großes Bücherregal und eine kleine Sitzecke mit Sofas machen den Raum gemütlich. An ihm lässt sich auch erkennen, wie wichtig den 7 Frauen ihr Gemeinschaftsleben ist und wie viele Gedanken sie sich von Anfang an darum gemacht haben. Alle Gegenstände im Raum kommen aus den ehemaligen Wohnungen der Frauen.
Wir haben uns ja meistens fast immer verkleinert, da blieb viel übrig. Und da haben wir 2 Frauen ausgeguckt, die sehr sensibel sind so für Schönheit und was so zusammenpasst. Und dann haben wir alle gebeten, die Möbel abgeben wollten, die wirklich noch gut erhalten sind, die zu fotografieren. Und diese ganzen Fotografien haben diese 2 Frauen gekriegt und haben aufgrund der Fotografien die Möbel zusammengestellt, die hier rein sollen.
Berichtet Ingrid Gerd, die als Psychologin tätig war. Sie sagt über sich:
Ich bin 85 Jahre alt und fühle mich hier sauwohl.
Ingrid Gerd ist eine Macherin. Sie hat das Beginenhaus in der Mauerstraße in Tübingen initiiert und die anderen Frauen motiviert, mit einzuziehen.
Es ist hier eben ein selbstorganisiertes Projekt. Wir sind die Herrinnen hier. Dieses ganze Konstrukt dient vor allem der Verhinderung von Spekulation und Privatisierung.
Nebenbei hat sie zusätzlich die Beginen-Stiftung gegründet. Sie soll weitere autonome Frauenwohnprojekte unterstützen. Bisher ist die Stiftung am Beginenhof in Blaubeuren beteiligt, an einem weiteren Haus in Tübingen, in dem alleinerziehende Mütter und ihre Kinder leben. Aktuell plant sie noch ein weiteres Wohnprojekt in Hechingenstein, eine mittelgroße Stadt am Rand der Schwäbischen Alb. Ingrid Gerd und ihre Mitbewohnerinnen gehören zu den Frauen, die die Beginenkultur des Mittelalters modern auslegen. Sie knüpfen nur an Teilaspekten an, wie der Unabhängigkeit und Tatkraft der Frauen. Das Religiöse steht bei ihnen nicht im Mittelpunkt.
Ich fühle mich in dem Sinne nicht als Begine, weil ich habe meine Identität auf eine andere Weise bekommen, da brauche ich das nicht so. Aber es gibt viele Frauen, die können da gut anknüpfen. Ich finde es aber bewundernswert, diese alten mittelalterlichen Frauen, was die geleistet haben. Also insofern ist es eine Tradition, die wir in moderner Form fortsetzen, das kann man schon sagen. Religion ist bei uns Privatsache, aber die waren großartig, diese Frauen, ganze Stadtviertel zu schaffen, ne? Das muss man sagen.
Beginen werden erstmals um das Jahr 1200 erwähnt. Ausgehend von Flandern breiten sie sich in Europa aus.
Und in Flandern tatsächlich, insgesamt Holland, Belgien auch, gab es diese wirklich riesengroßen Beginenhöfe, das sind ganze Stadtteile gewesen.
Bis zu 2000 Frauen lebten in solchen großen Hofkomplexen zusammen. Man kann sie sich vorstellen wie kleine Dörfer mit mehreren Häusern, eigener Kapelle, häufig war eine eigene Krankenstation angeschlossen. Im Jahr 1998 hat die UNESCO 12 flämische Beginenhöfe als Weltkulturerbe anerkannt. Die meisten Beginenhöfe oder Häuser waren jedoch kleiner. Normalerweise lebten etwa 3 bis an die 80 Frauen in einer selbstorganisierten Beginengemeinschaft zusammen. In solchen Beginenhöfen lebten unterschiedliche Frauen. Sie waren alleinstehend, verwitwet oder getrennt lebend, mit und ohne Kinder. Manche von ihnen waren wohlhabend, andere von Armut betroffen. Was sie einte, war ihr Glaube, denn die Beginen im Mittelalter waren eine Laiengemeinschaft. Und auch heute gibt es noch gläubige Beginen in Deutschland.
Ich bin Begine Britta Lieb. Ich habe alle Arten von Frauenleben hinter mir. Ich war verheiratet, habe 3 Kinder geboren und aufgezogen, 10 Jahre lang auch als alleinerziehende Mutter. Und dann habe ich Abschied von der Familienfrau gefeiert und bin nach langer Suche als evangelische feministische Theologin in ein katholisches Männerkloster gegangen, um die Fragen und die Schwierigkeiten der Frauen mit der Kirche gut auch an die Seelsorger und Ausbilder von demnächst Priestern weiterzugeben. Das fand ich sehr wichtig, weil die überhaupt in ihrem eigenen Saft braten und überhaupt nicht mitkriegen, was bei den Frauen los ist.
Mittlerweile ist Britta Lieb in Rente, forscht zu Beginen und führt ein Beginenarchiv für den Dachverband der Beginen. Der feiert 2024 sein 20-jähriges Jubiläum. Die Beginengemeinschaften waren lange Zeit fast vergessen, bis Feministinnen sie in den 1970er, 80er Jahren wiederentdeckten. Seitdem beziehen sich Frauen wieder aufgrund der autonomen Lebens-, Wohn- und Wirtschaftsformen auf Beginen. In der Zeit, in der die ersten Beginengemeinschaften entstanden, waren viele Männer auf Kreuzzügen oder während diesen verstorben. Dadurch blieben viele Frauen allein zurück und mussten die Arbeit der Männer übernehmen. Neben dem Kloster boten Beginengemeinschaften Frauen eine weitere gesellschaftlich anerkannte Lebensform, die sie zudem absicherte, erklärt Ingrid Gerd aus dem Beginenhaus in Tübingen.
Zunächst war es so eine Möglichkeit, wie große Patrizierfamilien ihre unverheirateten Verwandten sozusagen auf eine gute Weise versorgen konnten. Die haben denen auch dann eben ein Haus gestiftet. Deswegen gab es schon früher sehr viele Stiftungen und dort konnten dann diese alleinstehenden Verwandten konnten dann andere nachziehen, die mit ihnen dann lebten. Ne? So. Und dann ist das so ist ganz schnell sozusagen Mode geworden, weil das war immerhin eine dritte Lebensform zwischen Ehe und Kloster und das ist sehr gut angekommen. Und hat sich dann so durch die gesellschaftlichen Schichten auch noch weiter nach unten bewegt.
Denn um im Kloster aufgenommen zu werden, mussten die Frauen bzw. ihre Familien Vermögen einzahlen. Oftmals waren Nonnen daher unverheiratete, kinderlose Frauen aus wohlhabenden Familien. Während die meisten Klöster abgeschieden auf dem Land lagen, mit wenig Kontakten nach außen, waren Beginenhäuser und Höfe immer in Städten. Beginenschwester Britta Lieb zählt weitere Vorteile des Beginenlebens gegenüber dem streng geregelten Leben der Nonnen auf, die immer unter Aufsicht eines Bischofs standen. Beginen waren unabhängig, auch in finanzieller Hinsicht.
Ich behalte mein eigenes Geld, denn jeder, der mir Geld gibt, der will auch bestimmen.
Dadurch gab es in Beginenhöfen auch Privathäuser einzelner Beginen. Und daneben Häuser mit Kammern und Schlafsälen für die weniger wohlhabenden und von Armut betroffenen Frauen.
Dann, ich entscheide mich freiwillig. Ich kann aber auch wieder gehen, wenn es nicht mehr passt. Ich kann auch noch heiraten, wenn es nicht mehr passt. Denn Sie müssen sich vorstellen, damals galt noch das Rechtssystem der Mund. Der nächste männliche Verwandte hat ein junges Mädchen verheiratet mit Einsetzen der Menstruation. Es ging nur um Reproduktion, es ging nur um Geld und Absicherung.
Das Leben der Beginen war selbstbestimmter als das der Nonnen. Neben der Option, jederzeit zu heiraten und aus der Beginengemeinschaft auszutreten, war es ihnen auch möglich, von einem Beginenhaus oder Hof zu einem anderen zu wechseln. Und obwohl Beginen eigentlich zölibatär lebten, konnten sie meistens, wenn sie schwanger wurden, nach einem Jahr Buße zurückkehren und durften auch ihr Kind mitbringen. Die frühen Beginengemeinschaften im Mittelalter mussten sich zwar nicht so vielen Regeln unterwerfen wie die Nonnen in Klöstern, dennoch war das gemeinschaftliche Leben geregelt. Die Beginenhöfe wurden geleitet von einer Vorsteherin, die gewählt wurde.
Sie konnte abgewählt werden oder selber zurücktreten, das ging. Aber das ist ja auch eine Hypothek, wenn die anderen sagen, du kannst uns gut nach außen vertreten und nach innen vermitteln. Du guckst auf die Ausbildung der jungen Mädchen, du guckst auf unsere Engagements und was wir weiterführen und was nicht. Du bist unsere Ratgeberin, aber auch, du hast die Fähigkeit, mit den Stadtherren, mit den Landesherren, mit den Kirchenfürsten zu verhandeln und Richtern.
Die Gemeinschaften der Beginen waren geprägt von ihrem religiösen Verständnis, das der christlichen Mystik entsprach. Also einem sehr erlebbaren Glauben, der sich im Alltag widerspiegelt und körperlich erfahrbar ist.
Ich versuche, was Gott für uns Menschen will, selber hinzukriegen, selber zu erleben, selber zu fühlen. Und natürlich ist alles Liebe. Ich denke wirklich echt, dass unser ganzes Leben dazu da ist, Liebe zu lernen.
Sagt Begine Britta Lieb und beschreibt, wie das ihr Leben beeinflusst.
Ich habe für die Flüchtlinge Deutschunterricht gegeben. Ich bin Sterbebegleiterin, ne? War Koordinatorin der Hospizgruppe, habe die mitgegründet. Also ich habe immer geguckt, was legt mir Gott vor die Füße? Kann ich das machen? Kann ich das leisten? Und dann mache ich das auch. Im Auftrag meines Seelenbräutigams Jesu.
Sie erklärt, es sei ein Kreislauf.
Also Gott liebt mich, darum kann ich andere lieben. Und wenn ich andere liebe, dann ist das Ausdruck der Liebe Gottes, die durch mich an die fließt und wieder zurück zu Gott.
Die frühen Beginen wollten Jesus als Mensch nahe sein und seine Geschichte noch einmal durchleben, auch sein Leiden. Im Mittelalter hätten die Menschen Krankheit oft als Strafe Gottes erlebt, erzählt Begine Britta Lieb, aber nicht so die Beginen.
Die Beginen haben gesagt, im Gegenteil, ihr seid der leidende Christus, der ist mit euch dabei, der kennt das von innen, was ihr dadurch lebt. Ich habe meinen Seelenbräutigam vor mir in euch. Und somit haben die gesamte Einstellung zur Pflege positiv verändert. Ja? Sie haben quasi Jesus gepflegt in den Kranken.
Vielen Beginenhöfen waren deshalb Krankenstationen angeschlossen. Neben materiellem Einkommen boten die Krankenstationen den Beginen auch Schutz. Denn Beginen lebten selbstbestimmt und hatten sich beispielsweise erkämpft, dass sie sich ihre eigenen Priester auswählen durften und ihnen niemand vorgesetzt wurde. Sie konnten damit beeinflussen, was eine gute Predigt ausmachte, und suchten sich Menschen aus, die in ihrem Sinne predigten. Dadurch kam es hin und wieder zu Spannungen mit den regionalen Bischöfen. Häufig wurden die Beginen dann von den weltlichen Machthabern beschützt und unterstützt, da die von ihnen geführten Kranken- und Leprastationen einen so wichtigen sozialen Beitrag in der Stadtgesellschaft leisteten. Beginen waren aber durchaus auch bei Geistlichen geschätzt. Manche bewunderten sie sogar. Überlieferte Aufzeichnungen über ihr Wirken stammten oft aus den Händen von geistlichen Weggefährten. Beginen wurde ein besonders gutes Verhältnis zu Gott nachgesagt. Damals gingen die Menschen davon aus, dass sie nach dem Tod ins Fegefeuer kämen und hatten große Angst davor. Die Beginen setzten sich gegen Bezahlung für die Menschen ein, indem sie für sie beteten und Gott um Vergebung ihrer Sünden und eine Aufnahme ins Paradies baten. Die Bezahlung konnte aus Geld, Lebensmitteln oder sonstigen Gütern bestehen.
Es war die Haupteinnahmequelle, die mit der Reformation verloren ging.
Aber die Beginen im Mittelalter verdienten ihr Einkommen nicht nur damit, mit Gott ins Zwiegespräch zu gehen.
Die Beginen in Flandern hatten eigene Brauereien. Die Pariser Beginen zum Beispiel hatten das Seidenprivileg. Die waren enorm reich. Und auch als Händlerinnen hochgeachtet. In Paris haben sich 3 Frauenzünfte gebildet, nur mit Beginen.
Auch in Deutschland oder dem Gebiet, was wir heute als Deutschland kennen, lebten die Beginen unabhängig und führten unterschiedliche Berufe aus.
Als Lehrerin, als Hebammen, als Leichenwäscherinnen, als für die Seelen der verstorbenen Lesenden, als Weberinnen im Schiffsbau.
Manche Handwerkszünfte betrachteten die Beginen als Konkurrenz und gingen gegen sie vor. Vereinzelt wurden Beginen auch der Ketzerei verdächtigt. Denn die religiöse Auslegung der Beginen war zu ihrer Zeit radikal, da sie sich im direkten Austausch mit Gott befanden und keinen vermittelnden Klerus benötigten wie sonst üblich. Ihre Predigten waren volksnah, da sie nicht ausschließlich in Latein sprachen. Zudem predigten sie kreativ, indem sie Geschichten erzählten oder ihre Gedanken durch Schauspiel, Tanz, Gesang oder Pantomime mitteilten. Beginen beteten vermehrt zu Maria als Mutter Gottes und stärkten damit die Rolle der Frau. Von Gott sprachen sie oft in Bildern und Metaphern wie höchste Schönheit, das eine Gute, Kraft, Weisheit, ewige Wahrheit. Deshalb sind sie interessant für heutige feministische Theologinnen, deren Bestreben, die Liturgie zu aktualisieren, an den Ideen der Beginen anknüpft. Im Mittelalter standen die Beginen manchmal unter Verdacht der Prostitution, vor allem wenn sie Männer in ihren Privathäusern pflegten, weshalb sie meistens zu zweit oder mehreren unterwegs waren. Beginenhöfe boten Frauen daher auch einen Schutz vor Vergewaltigung oder Verkauf als Sklavin oder Prostituierte. Wir sind zurück in Tübingen. Renate Hettler gibt gerade eine Führung durch ihre Wohnung, die mit etwa 56 Quadratmetern zu den größeren gehört.
Also was ich toll finde zum Beispiel ist hier, das kann man im Sommer, ich habe keinen Balkon. Das durfte man nicht wegen Schlossblick, warum auch immer. Aber man kann dann hier alles aufmachen. Genau. Und sitzt dann wie im Grünen. Also die Lage ist einfach genial. So Wohnbereich, Essbereich, so Küche. Das ist alles so angedacht, also rollstuhlgerecht.
Bevor sie gemeinsam in das Haus in der Mauerstraße einziehen konnten, hatte Ingrid Gerd jahrelang nach einem geeigneten Haus gesucht. Entweder hat das Grundstück oder das Haus nicht gepasst. Oder es gab Absagen. Nachdem sie erneut abgewiesen wurde, hat die Tübinger Stadtverwaltung 5 Immobilien vorgeschlagen. Alle stark renovierungsbedürftige Altbauten.
Und das hängt damit zusammen, dass ich da einen Antrag beim Familienministerium gestellt hatte auf Förderung, ohne dieses Haus direkt schon zu haben und ohne eine Gruppe zu haben. Das war sehr ungewöhnlich. Hat aber geklappt.
Am Ende wurde es das Haus in der Mauerstraße mit einer schönen alten Holztreppe. Inzwischen sind die 7 Frauen eine eingespielte Gemeinschaft. Jetzt treiben sie höchstens Kleinigkeiten um, erzählen Renate Hettler und Magdalene Braun.
Man, natürlich, es hakt dann immer wieder mal. Das ist wie wenn man daheim, wie man in der Familie ist, nicht gemachte Zahnpastatube und solche Geschichten. Also im übertragenen Sinn. Es ist nicht immer alles.
Wir streiten uns nicht um Zahnpasta.
Aber so, halt solche Dinge, die einfach auch passieren.
Trotzdem können die Tübingerinnen Gründe aufzählen, weshalb es für sie auch aus heutiger Sicht Sinn macht, in ein Frauenwohnprojekt zu ziehen. Magdalene Braun erinnert sich.
Die Kinder waren weg, weit weg, wenn Kinder da waren. Und jeder hat einzeln gelebt von uns.
Genau, das war der Hauptgrund, warum wir zusammengezogen sind. Das wollten wir nicht mehr. Im Alter ist das nicht schön, wenn man so isoliert in einer Wohnung lebt. Und da gibt es dann ja auch immer diese schrecklichen Berichte, ne, in der Zeitung. Da hatte mal wieder jemand 3 Wochen tot in der Wohnung gelegen, weil niemand geguckt hat. Und das ist alles ein bisschen unheimlich.
Also ich muss sagen, ich habe eigentlich gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern ich war einfach froh, dass ich eine Perspektive hatte.
Renate Hettler arbeitete als Krankenschwester und wohnte darüber 20 Jahre im Uniwohnheim in Ulm.
Das war wunderbar, aber ich musste raus, sobald ich aufhörte zu arbeiten. Und dann wird es schwierig, wenn man dann älter ist. Und dann ist mir das wirklich zugefallen hier. Ja, und finde es immer noch toll. Es ist nicht so eng, es ist gar nicht so ein Wahnsinn, soziale Kontrolle, und trotzdem weiß man voneinander und hilft sich dann auch.
Ihre Hausmitbewohnerinnen Ingrid Gerd und Magdalene Braun pflichten ihr in diesem Punkt bei.
Unsere Geburtstagen und an Pfingstfrühstücken, Osterfrühstücken, Weihnachtsabendessen, da treffen wir uns. Aber sonst sind wir so in unseren eigenen Bereichen.
Im Alter wird man einfach verletzlicher, und da ist gut, wenn man in einer Gruppe
und
lebt.
Hilfsbedürftiger halt und auch, ne? Ja.
Wer hier wohnen möchte, das steht so im Vertrag der Beginenstiftung, sollte mindestens 60 Jahre alt sein, weiblich und alleinstehend.
Aber da guckt kein Mensch, wenn nun jemand mal 58 ist oder so. Ne? Wenn es Jüngere sind, dann müssten die wirtschaftlich bedürftig sein. Das heißt, die dürften da nicht viel Geld haben. Das sind die Bedingungen. Ne? Also, weil die Stiftung ist gemeinnützig, dieses Haus ist auch gemeinnützig. Und das kriegen wir über die Altenhilfe.
Dass alle Bewohnerinnen des Beginenhauses älter sind, stellt sich in Zukunft vielleicht noch als Nachteil heraus.
Aber was man auch sagen muss, ist, dass wir untereinander, wir können uns nicht pflegen. Wir können uns ein bisschen helfen. Aber da wir alle natürlich schwächer werden und nicht mehr so viel können, machen können, wird das eben schwierig. Also, was wir bräuchten, wäre so ein Unterstützerkreis von außen.
So ein Kreis ist zumindest angedacht. Bisher ist diese Nachbarschaftshilfe noch nicht umgesetzt. Im Haus leben sogar 3 junge Frauen. 3 möblierte Zimmer werden immer zeitlich befristet an 3 Frauen aus dem Ausland oder mit Einwanderungsgeschichte vermietet, die nach Tübingen kommen, um zu studieren oder eine Ausbildung zu absolvieren. Die Jüngeren wären aber nicht Teil des Wohnprojekts, erklärt Ingrid Gerd.
Aber es gibt natürlich auch Erfahrungen mit altersgemischten Projekten. Und es ist einfach so, dass da auch viel Enttäuschung bei den Älteren ist, weil die Jüngeren einfach keine Zeit haben, logischerweise. Die müssen arbeiten, die sind immer unterwegs. Und was gut funktioniert, erfahrungsmäßig, ist, dass die Jüngeren dann gerne sich an Festen beteiligen und die auch gerne organisieren, mehr oder weniger. Aber es sind schon in gewisser Weise getrennte Gruppen.
Bisher kommen sie noch sehr gut zurecht und schauen nacheinander.
Meine Nachbarin, der hole ich morgens immer die Zeitung hoch. Also ich habe meine Zeitung, sie hat ihre Zeitung. Aber wenn die Zeitung nachmittags noch nicht raus ist, dann gucke ich mal, was los ist.
Wir hoffen, dass es noch lange, lange geht.
Im August fährt Ingrid Gerd zum bundesweiten Treffen des Beginendachverbands, um dessen 20-jähriges Jubiläum zu feiern und sich mit anderen Frauen auszutauschen. Dort wird sie auch Begine Britta Lieb treffen. Denn egal, ob gläubig oder nicht, ob allein oder in Gemeinschaft lebend, zum Beginentreffen reisen alle an, um mit autonomen Frauenwohnprojekten der feministischen Gleichberechtigung ein Stück näher zu kommen.
Das ist ganz witzig, die Holländer sind da teilweise ganz neidisch auf uns, dass wir so eine moderne Beginenbewegung haben, die jetzt also das wieder belebt hat, dass Frauen sich zusammentun in dieser Weise.